Hallo, am Mikrofon ist Jakob Lang mit dem Podcast Perspektive Prag. In dieser Sendung möchte ich euch Aktuelles über Architektur, Design und Kunst aus Prag näher bringen. In Gesprächen mit interessanten Gästen aus diesen drei Themenfeldern will ich hinter die Kulissen des Geschehens schauen und entdecken, was gerade so passiert. Mein zweiter Gast war Christiane Bausback. Christiane ist Geschäftsführerin einer internationalen Designagentur. In Prag war sie zuletzt Mitglied der Jury beim Architekturwettbewerb für die überhaupt erste Prager Seilbahn. Es hat mich interessiert, warum wir mit Seilbahnen im öffentlichen Verkehr rechnen sollten und was wir von diesem Fortbewegungsmittel in der Stadt erwarten können. Viel Spaß bei der Folge. Höhenangst braucht ihr nicht zu haben. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Perspektive Prag. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Christiane Bausback sprechen darf. Wir sitzen hier gerade zusammen im Hotel Maximilian in der Prager Altstadt und werden uns rund um das Thema der neuen Prager Seilbahn unterhalten. Christiane, danke, dass du die Zeit gefunden hast und herzlich willkommen in Prag.
Vielen Dank, ich freue mich sehr hier über das Interview und ja, bin gespannt.
Ich habe überlegt, wie ich dich am besten vorstellen kann, habe mir Sachen durchgelesen, auch einen TED-Talk angesehen, in dem du über Düfte, also im Zusammenhang mit der Charakteristik eines Ortes gesprochen hast. Fand ich sehr interessant, vielleicht können wir auch später dazukommen. Dann habe ich mir aber das Leben ein bisschen einfacher gemacht und mich entschieden, dich so zu präsentieren, wie es der Auftraggeber des Architekturwettbewerbs gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du die Beschreibung gelesen hast.
Nee.
Ich lese sie einfach kurz für unsere Hörerinnen und Hörer vor. Also die Beschreibung lautet: Christiane Bausback ist Head of Design und Geschäftsführerin von N&P Design, einem Unternehmen, das Hightech-Produkte für öffentliche Verkehrsmittel, professionelle Elektronik und hochwertige Verbraucherprodukte entwickelt. Ihr Ziel ist es, etablierte Normen ständig zu hinterfragen, neue Konzepte zu entwickeln und Visionen zu formen. Parallel zu ihrer beruflichen Tätigkeit ist Christiane auch als Vortragende tätig, hauptsächlich in Deutschland und der Schweiz. Und einige ihrer Entwürfe wurden mit zahlreichen nationalen und internationalen Designpreisen ausgezeichnet. War diese Beschreibung richtig?
Ja, also die Beschreibung, das kann man auf jeden Fall, das stimmt, ja, genau. Also ich meine, wir machen natürlich viel, viel mehr, wie jetzt nur diese drei Bereiche, die da genannt wurden. Aber auf jeden Fall finde ich mich wieder.
Okay, wunderbar, wunderbar. Und was bedeutet es eigentlich, Head of Design zu sein?
Head of Design, das sind diese Begrifflichkeiten.
Oder Chefdesignerin?
Ja, das sind wir nicht, weil ein Chefdesigner ist bei einer Firma angestellt und macht Markendesign. Und schlüpft mehr oder weniger in diese eine Marke rein. Wie jetzt, ich sage jetzt mal, Chefdesigner von Skoda, Chefdesigner von Siemens, Hausgeräten, Chefdesigner von Braun. So, die machen wirklich nur dieses eine. Die sind die Marke von innen nach außen, die wird inhaliert. Wir sind Chameleon Designer. Wir sind eine strategische Innovationsdesignagentur, sitzen in München und Wien. Und jetzt auch seit neuestem in Atlanta, in den USA. Wir haben ein komplett breites Kundenfeld. Und dort springen wir mehr oder weniger in die unterschiedlichen Marken rein und denken für diese Marken und entwickeln für die unterschiedlichsten Stakeholder, die dann wiederum diese Produkte nutzen, Lösungsansätze. Und das ist der Unterschied, dass wir chameleonartig da rein. Sonst wäre ich mehr oder weniger Chefdesignerin meiner eigenen Marke und das sind wir nicht.
Okay, verstehe. Das heißt, wenn ich das aus dem mir das in den Marketingbereich übersetze, dort funktioniert es so, dass es Firmen gibt, die einmal für Siemens, einmal für Skoda Werbungen machen Und ihr seid da, ihr macht dann die Produkte.
Wir entwickeln alle Touchpoints, wir entwickeln Produktdesign, Digital Design und Service Design Solutions und ja, übertragen, stärken Marken insofern, dass wir immer sagen, Marken haben einen Charakter, sind eine Person, muss man sich vorstellen wie eine Person. Und die schärfen wir und bringen mehr oder weniger ihren inneren Charakter nach außen an all den unterschiedlichen Touchpoints.
Und gibt es Produkte, auf die du besonders stolz bist, die wir vielleicht kennen?
Sagt man ja, wie sagt man so schön, man liebt ja jedes seiner Kinder. So, es ist, natürlich gibt es immer mal wieder so ein kleines Zuckerprojekt, wo man sagt, ach ja, super. Das sind meistens die neueren, die jetzt gerade aktuell sind. Wir haben zum Beispiel eine Smart Gate Lösung entwickelt für Airports. Da ging es vor allem darum, wie kann man ein Produkt gestalten, was auf der einen Seite skalierbar ist und modular anpassbar an die jeweilige Situation und zum anderen dem Passagier wirklich den Fluss verbessert und gleichzeitig sich schön clean integriert in die unterschiedlichsten Architekturen. Klar, die ICEs, ne, die sind bei uns im Haus entstanden. Wir machen viele Mobilitätskonzepte. Mhm. Das heißt, Hochgeschwindigkeitszüge in Deutschland, Regionalzüge, U-Bahnen. Haben wir U-Bahnen entwickelt für Peking, zwei verschiedene. Also da sind wir so, da bin ich natürlich sehr stolz drauf. Hochgeschwindigkeitszüge in Japan, in Deutschland, in Kanada, es gibt die unterschiedlichsten Länder, in China. Wir haben Cablecar-Lösungsansätze entwickelt, da kommt dann der Fun-Part mit rein. Das sind natürlich diese Sachen, wo man sagt, das will man haben, so muss Zukunft sein. Und dann haben wir Sachen gemacht wie Hausgeräte, ja. Ganz klassische Hausgeräte für Samsung, für Haier, für Siemens, also für die unterschiedlichsten Marken. Und ja, da schlägt natürlich jedes einzelne Herz.
Wie bist du selbst dazu gekommen?
Ich bin Industriedesignerin. Okay. Ich habe Industrial Design in Darmstadt studiert und ja, bin dann nach dem Studium, habe ehrlich gesagt diese Agentur, die ich jetzt leite, die mir auch gehört, da war ich Praktikantin mal 1997 und habe dort neben Alexander Neumeister, das war so einer der Designer, der auch viel im Zugbereich gemacht hat, gearbeitet. Bin dann nach Amerika gegangen nach dem Studium und als ich zurückkam, bei ihm eingestiegen. Zuerst als Senior Designerin, dann bin ich nochmal in ein Corporate gegangen, kam zurück und habe dann die Agentur peu à peu übernommen und leite die jetzt und treibe die voran seit über 12, 14 Jahren und wir skalieren. Wir haben eine tschechische Designerin bei uns im Team.
Ah, schön. Mhm.
Und haben auch von unserer Philosophie und Methodik wirklich nur Gestalter im Team. Das ist ja so ein Trend, dass viele bewegen sich weg vom Product und Industrial Design hin zu nur noch purely Digital und Visual Design. Ich glaube aber ganz fest, dass die eigentliche Experience, weil darum geht es uns ja eigentlich, eine Marken-Experience, auch wirklich Dinge erlebbar zu machen, dafür braucht man Produkte und Dreidimensionalität. Ja, und wenn wir jetzt über Mobilität reinspringen, dort ist es sogar so, wir machen viel Massenmobilität, wo es wirklich darum geht, innerstädtische Mobilität voranzutreiben, aber auch ne, in ganzen Ländern und länderübergreifend. Und da geht es eigentlich wieder um komplett andere Themen. Da geht es darum, ein Operator, also ein Betreiber, hat ganz bestimmte Ziele. Der Hersteller hat ein anderes Ziel, der Passagier hat wieder ein anderes Ziel. Und wir müssen eigentlich alle verstehen, also das ist immer der erste Schritt, um danach eine Lösung entwickeln zu können, die allen gerecht wird. Wenn man das in die richtige Balance bringt, dann kann ich Innovation wirklich vorantreiben.
Wenn man Mobilität entwickelt, wie reist man von München nach Prag?
Naja, also ich muss jetzt hier mal, ich bin mit dem Auto gefahren.
Okay.
Nicht mit öffentlichen. Hat aber einen einzigen Hintergrund, weil ich von unserem Münchner Office und des Wiener Office was mitnehmen muss, was ich schlecht hätte tragen können.
Ah, okay.
Und wir haben morgen einen Pitch in Wien, deshalb fahre ich jetzt auch nach Wien. Und dort kommen zwei aus dem Team, die kommen natürlich, fahren mit dem Zug und wir fahren dann alle wieder zurück.
Ich provoziere nur ein bisschen, weil die Zugverbindung von Prag nach München ist nicht die schnellste.
Aber von Prag nach Wien?
Das geht schon besser.
Wir hatten hier jetzt auch schon diverse Treffen und die Wiener sind nämlich dann immer mit dem Zug gefahren und die Münchner mit dem Auto.
Zum Thema der Seilbahn in Prag kurz, wegen der du auch jetzt hier gewesen bist in Prag. Vielleicht nur für unsere Hörerinnen und Hörer, damit sie sich ein Bild verschaffen können von dem, was gerade passiert. Also vor etwa 2 Jahren hat die Prager Verkehrsgesellschaft, DPP, einen Architekturwettbewerb für die neu geplante Seilbahn ausgeschrieben. Es ist die Seilbahn, die die Stadtteile im Norden, Nordwesten Prags, Podbaba, Troja und Bohnice verbinden soll. Das sind Orte, die geografisch eng beieinander liegen, sind aber durch den Fluss und durch die Felsen, die am Fluss an der Moldau sind, abgeschnitten. Sind abgeschnitten voneinander und die Seilbahn soll diese verbinden. Und wie kommt es überhaupt dazu, dass du Jurymitglied in diesem Architekturwettbewerb bist?
Naja, man kann ja die Sachen nicht mehr so singulär sehen. Ja, also ich meine, es geht um per se die Gebäude, das ist schon richtig, wo die Seilbahn von A nach B bringen. Trotz alledem, es geht am Ende des Tages um Mobilität und da sollte man ja möglichst holistisch auf sowas draufschauen, mit einem 361-Grad-Blick. Und wenn man geschickt bei Jurys und auch bei anderen Themen diese Setups sehr multidisziplinär zusammensetzt, dann kriegt man eigentlich den besten Output. Und ich gehe davon aus, das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich auch mit eingeladen wurde. Kann aber auch sein, ich war Sprecherin auf einem größeren Cable-Car-Summit, wo ich über vor allem die Experience gesprochen habe. Wir haben für München Studien entwickelt, was Cable-Car-Solutions angeht. Und ja, könnte gut möglich sein, dass man darüber gefunden wurde und ja.
Also hattest du dann eine besondere Rolle im Rahmen der Jury?
Naja, jeder nimmt ja automatisch immer seine eigene Rolle ein. Also ich hatte dann natürlich schon gesagt, dass mein Blick sind die Menschen, die Usability und es gibt ja immer verschiedene Themen und verschiedene Lösungsansätze, auf was man achten soll. Aber mein Fokus war wirklich eher genau da drauf. Auf auch Ikonizität, ja, wie kann ich so ein Highlight auch setzen, auch mit den Gebäuden, wie bringt man das zusammen, wie betrachtet man Mobilität, weil ich meine, Seilbahnen sind ja immer umstritten, ja. Also ich war jetzt gerade auf einer größeren Seilbahnkonferenz, habe dort auch gesprochen und habe auch genau darüber gesprochen, also in meinen Augen ist das Hauptproblem in den Städten, überall wird drüber gesprochen. Also nicht ganzheitlich in den Städten, sondern wirklich immer nur, meistens ist es 1-2 Linien, die man verbindet. Und das Hauptproblem ist, es werden dann irgendwelche Studien entwickelt, die werden gerechnet, aber es gibt nie ein Bild. Und wenn ich nie sehe, wie würde das denn aussehen, dann ist es so schwierig, weil jeder hat ein anderes Bild im Kopf. Und wir müssen anfangen, diese Bilder einmal so zu bündeln, dass jeder das gleiche Bild im Kopf hat. Und dann können wir wirklich auch diskutieren und können bewerten und können vielleicht auch eines dieser Bilder, was positiv bewertet ist, aber eben noch irgendwelche Elemente hat, die nicht so gut sind, so verändern, bis sie eben passen. So, und das ist, denke ich, immer so dieses Hauptproblem. Und ja, bei den Seilbahnen, da gibt es dann Berechnungen, aber eben ohne ein Bild, ohne Designer, ohne Gestalter, ohne Architekten in den Teams. Und das muss geändert werden für die Zukunft. Weil die Seilbahn, ich meine, wir haben alle ein Problem. Massenmobilität funktioniert so nicht. Wir sind alle unter die Erde gegangen, haben U-Bahnen entwickelt, Corona hat uns die U-Bahn kaputt gemacht. Also, ich übertreibe jetzt so ein bisschen, ja. Dann haben wir Straßenbahnen. Straßenbahnen haben einen Vorteil, man fährt so die Landschaft und die Städte fliegen an einem vorbei. Ich sehe immer genau, wo ich bin. Sie sind langsamer. Also man muss halt einfach immer betrachten, für was ist welches Mobilitätskonzept gut? Jetzt kann man hergehen und kann sagen, mei, dann tun wir halt einfach mehr Busse durch die Stadt schicken. Vielleicht auch eine extra Linie, also dass man wirklich sagt, es gibt nur eine Linie für die Busse. Aber in Summe kriegen wir das nicht gebacken. Also macht es eventuell ja Sinn, dass wir in eine dritte Etage gehen, nämlich in die Luft, um dort Menschen von A nach B zu bringen.
Also wenn ich jetzt über die drei gängigen Fortbewegungsmittel nachdenke, über die Tram, wie du sagst, ich glaube, die ist relativ beliebt, weil sie ist nicht schnell, aber sie bewegt sich ziemlich dynamisch, also es gibt keine, sie bremst meistens nicht so schnell, sie beschleunigt nicht so schnell im Vergleich zum Bus.
Der Bus ist wendiger, genau, und kommt natürlich an andere Regionen ran. Jetzt nehmen wir mal Prag. Da hoch wäre ja auch, also die drei Punkte, die miteinander verbunden werden. Also A ist Wasser dazwischen und B haben wir eine relative Steigung, die auch zu überwinden ist. Das heißt, dieses Intermodale, ich fahre ein Stück, dann wechsle ich das Verkehrssystem, dann fahre ich wieder ein Stück, dann wechsle ich das Verkehrssystem. Das ist ja, wenn ich über Convenience nachdenke, nicht wirklich vorhanden. Ja. Also greifen die Leute wohin? Zum Auto. Mhm. Wir wollen ja aber eigentlich, brauchen wir Lösungsansätze, wenn wir die Leute wegkriegen wollen vom Auto, müssen wir Lösungsansätze haben, die wirklich auf den Komfort und auf die unterschiedlichen Bedürfniswelten eingehen. Und wir haben nun mal 5 bis 10 unterschiedliche Personagruppen oder Use Cases, die man sich anschauen muss, um mal ein breites Feld und Spektrum an Menschen auch abzudecken. Es gibt Menschen, die haben Angst. Ja, das ist vielleicht eher die ältere Generation, Silver und Golden Ages.
Angst im Sinne von
die eine Gondel nutzen. Sinne von, ja, viele kennen das halt von der Freizeit und von den Gebirgen, und es ist auch oft die Gefahr, dass man 1:1 diese Lösungsansätze nimmt und tut sie in die Städte. Funktioniert aber nicht. Das ist für ein anderes Szenario entwickelt worden. Sondern man muss schon einmal eben diese Schritte zurückgehen, am besten eine Vogelperspektive einnehmen und wirklich schauen, für wen mache ich das, warum mache ich das, und um dann entsprechend auch gute Ansätze bringen zu können.
Ja. Weil tatsächlich ist dieser Punkt, dass wir da nichts Konkretes vor Augen haben, ist vielleicht auch ein politisches Problem, weil am Ende muss es die Stadt, muss die Finanzen dafür finden. Sie muss wissen, dass ihre Wähler auch so etwas gut finden, also so ein Fortbewegungsmittel. Und also wenn ich zurückdenke, ich glaube, das Thema der Seilbahn, da war ich noch auf dem Gymnasium, glaube ich, wo man drüber gesprochen hat. Und damals wie heute, ehrlich gesagt, war das für mich eher so ein touristisches Fortbewegungsmittel, wo ich entweder an die Berge denke, oder wenn ich schon an eine städtische Seilbahn denke, dann habe ich vielleicht Singapur und den Sentosa Bear, also Sentosa Island vor Augen, oder vielleicht auf Gibraltar die Seilbahn, die auch aus der Stadt rausgeht. Aber dass ich kann es mir noch nicht wirklich gut vorstellen, eine Seilbahn in der Stadt zu haben. Und ich glaube, das ist auch am Ende eine wichtige Aufgabe von diesem Wettbewerb, das überhaupt zu zeigen, wie so etwas funktionieren könnte.
Wie es funktionieren kann, wie es aussieht, wie es sich anfühlt. Ja, es ist ja automatisch, dass Leute sagen, Moment mal, dann schaut jemand von oben auf mich runter. Ja, keiner würde das sagen, wenn jemand mit dem Fahrrad vorbeifährt, wo er vielleicht genauso viel sehen würde. Also das ist einfach auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und Seilbahn kennt man nicht in der Stadt, sondern im Skigebiet. Ja. Das ist das gewohnte Bild. Und das geht ja genau darum, dieses Rethinking Existing Norms. Also das hat sich manifestiert in meinem Kopf. Und Bilder helfen schon mal zu sagen, oh, geht ja doch. Ach, es ist ja ganz neu und anders interpretiert oder wie auch immer. Also so kann das aussehen. Dann kann man sich das auch vorstellen. Besser. Also viele Leute natürlich, als Architekt hat man da kein Problem damit. Aber es gibt natürlich, ich würde mal sagen, 90% aller User, die können sich es eben nicht vorstellen. Und das Thema ist, es ist nicht gewohnt, wir kennen es nicht, und deshalb wird erstmal dagegen argumentiert. Und anstelle, dass man einfach ne, das einmal visualisiert auch gut bewerten kann und auch den Mut hat, einen neuen Weg zu gehen. Weil da gehört natürlich ein gewisser Mut mit dazu. Aber die Chancen sind gigantisch. Weil ich kann natürlich hier, zum Beispiel jetzt hier in Prag, zwei Bereiche miteinander verbinden, wo ich sonst wahrscheinlich in der Stadt rumkurven muss, um überhaupt dahin zu kommen oder teilweise öffentliche Verkehrsmittel nehmen muss und fünfmal umsteigen muss. Mhm. Wie oft ja, genau, so weiß ich nicht. So oft Prinzip, weiß ich ja. nicht, aber so vom Prinzip her. Und das heißt, da habe ich natürlich auch echt eine gigantische Chance. Plus, was man natürlich auch hat, ist die Ikonizität, die wir schaffen in der Erfahrung, in dem Erlebnis. Es ist ja ein komplett anderes Erlebnis, ob ich jetzt mit der Straßenbahn, mit dem 100-mal umsteigen, da komme ich auch an, klar, oder ob ich ja, diese Leichtigkeit, man ist in der Luft, man hat ein nachhaltiges Konzept, CO2-frei auch. Also das sind ja schon auch Themen, die wir auch vorantreiben müssen. Man kann es nicht überall einsetzen. Wenn wir jetzt Städte hätten, wo wir nur noch Seilbahnen hätten, das würde auch nicht funktionieren. Aber wir müssen uns vielleicht auch einfach mal lösen von diesem Gedanken, ach, das ist, haben wir ja noch nie gehabt, nee, machen wir nicht, und nur Gegenargumente suchen. Klar gibt es keine Infrastruktur dafür. Die muss gebaut werden. Aber wie gesagt, der Mehrwert, dieses Besondere, was man dann auch, dieses Erlebnis, was man haben kann, geht ja auch zum Zoo hoch, wo man ja auch sagen kann, klar, es verbindet nicht nur die Endstation mit der Anfangsstation, sondern es verbindet ja auch eine Mittelstation, die ja auch, ich sage jetzt mal, für Leisure Activities genutzt wird, wo Ausflüge mit der Familie stattfinden, was man auch wirklich mal von der positiven Seite her betrachten muss.
Ich glaube, ich sehe einen Unterschied in dieser Seilbahn zu der Seilbahn, die es hier schon seit Jahrzehnten gibt, die Seilbahn, die zum Petrinberg hochführt. Ich glaube, das ist definitiv ist das eine Ikone. Jeder kennt es, jeder ist mal damit gefahren. Und ich glaube, viele Prager sind auch stolz darauf zu sagen, ja, wir haben eine Seilbahn in der Stadt. Allerdings, was das Praktische dann angeht, ist das eher, steht das eher schwächer da, würde ich sagen. Also Touristen nutzen das, weil es einfach...
Welche jetzt? Das Funicular? Oder
das
die?
Funicular, genau. Ja. Was von der kleinen Seite hochgeht.
Ja.
Ist, glaube ich, was anderes, als es hier
eine
ist.
Eine Touristenattraktion. Genau. Genauso wie zum Beispiel in Salzburg. Salzburg hat ja auch eine Funicular, die hochfährt zum Schloss. Ja. Oder es gibt in Wiesbaden in Deutschland eine Funicular auch. Also das sind eher... eben kleinere Strecken, das ist natürlich vom Erlebnis nett. Ne? Das eine zieht das andere nach oben und nach unten. Dann, also es ist ja schon ja auch nochmal eine andere Erlebniswelt, wie dieses, ich bin up there in the air und habe das Gefühl, ich fliege jetzt durch diese Stadt, übers Wasser rüber. Also es ist vom Erlebnis beides aufregend oder ja besonders, würde ich es vielleicht einfach mal nennen, aber in sich unterschiedlich.
Ja, genau. Ich glaube, das Erlebnis ist das Spannende bei beiden, dass es etwas ist, wo man ein Bild machen will, wo man einfach auch nur mal so zum Spaß hingeht. Mhm. Allerdings hätte diese Seilbahn den Vorteil, dass sie dann auch wirklich den Leuten was Praktisches gibt, weil sie wirklich zwei Stadtteile oder drei Stadtteile verbindet, die sonst voneinander abgeschnitten sind. Ich habe noch drüber nachgedacht, wie das eigentlich... wie der soziale Gesichtspunkt ist beim Entwerfen oder auch beim, wenn du jetzt in der Jury bist, sind das Kabinen, wie ich es mir beim Skifahren vorstelle, wo 6 Leute, 8 Leute reinpassen, wo ich dann möglicherweise früher morgen oder abends alleine drin sein kann oder vielleicht auch nur zu zweit mit einer fremden Person.
Also dass man sich so eine Kabine mieten kann?
Nee, ich meine, eher andersherum. Ob das eine Gefahr ist, mit der man, über die man spricht. Weil es gibt Momente, wo ich im Bus sitze, wo mit mir Leute drin sitzen, mit denen ich eigentlich eher wenig zu tun haben will. Und dann bin ich irgendwie froh, dass das da noch der Busfahrer oder Busfahrerin dabei sind und dass ich alle 3 Minuten eventuell aussteigen könnte.
Klar, also Sicherheit ist immer ein Thema, egal welches Mobilitätskonzept man sich anschaut. Aber auch dort ist es ja eher eine Frage von steigen, wenn mir jemand unangenehm ist, dann würde ich da gar nicht in die Gondel einsteigen. Mhm. Das habe ich ja, diese Also da habe ich die Freiheit zu sagen, ach, nehme ich die nächste, die kommt ja schon in einer Sekunde um die Ecke. Ja, wenn ich einen Bus nehme, da überlege ich es mir dann dreimal. Warte ich jetzt 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder 20 Minuten? Oder steige ich da halt ein und setze mich vor zum Fahrer? Mhm. Also das ist, wie gesagt, das ist ein komplett anderes Mobilitätskonzept, was die Menschen auch anders nutzen. Mhm. Und dann, klar, was es immer geben muss, ist irgendwo eine Schnittstelle, dass von innen nach außen gesprochen werden kann, dass es, Sicherheit ist natürlich ein Riesenthema, klar. Klar. Ja. Über die Größen, ja, da kann man dazu nur sagen, das wird natürlich errechnet und berechnet und hängt zusammen mit wie viele Personen, also wie viel mit dem Passenger Flow, um es jetzt mal so zu nennen. Und dann aber auch mit Themen wie, fängt man klein an, kann man skalieren, ja, nein. Gibt es andere Frequenzen Tag und tagsüber wie in der Nacht? Gibt es vielleicht ein Second Use? Also im Sinne von, kann ich Cargo-Lösungsansätze dort mit einpflegen? Oder ist es tagsüber, wird es so benutzt? Und ist es nachts vielleicht eine gute Möglichkeit, um auch Lastwagen aus den Städten rauszubekommen? Mhm. Also, ne, also das sind ja, man muss es ja mal ganzheitlich denken, um dann auch wirklich sagen zu können, macht es Sinn, ja, nein, und in welcher Art macht es Sinn? Dass es Sinn macht, das würde ich mal sagen, da könnte man schon mal so einen Haken dran machen. Es ist ja immer eine Frage, wie man das anpasst, dass es für diese Situation und den Kontext auch am besten passt und funktioniert.
Mittlerweile ist es nämlich so, dass es dann 5 Finalisten gibt. Ich finde es ziemlich spannend, dass es breit gefächert ist. Also wenn ich das hier nur aufzähle, es gibt ein polnisches Büro, Studio Dwa, dann ein Londoner Büro, Grimsor Architects, dann eine Zusammenarbeit von 2 tschechischen Büros, Studio Orwe Architekti zusammen mit Olgoj Cholkoj. Dann gibt es das österreichische Studio von dem norwegischen Büro Schnohetta und dann noch ein Londoner Büro, William Matthews. Also wirklich relativ europäisch die Teilnahme oder mindestens hier diese 5 Teilnehmer. Die Endergebnisse, wann werden wir die wissen?
Ich weiß nicht genau, wann jetzt bekannt gegeben wird. Mhm. Also deshalb, also da müsste ich mich jetzt in den Nessel setzen. Da sage ich jetzt lieber nichts dazu. Aber ich glaube, das wird bald bekannt gegeben.
Und gibt es Wettbewerbe, also ähnliche Art? Du hast gesagt, das ist in München eine Überlegung.
Da gab es eine Machbarkeitsstudie, also kein Wettbewerb, eben nur eine Machbarkeitsstudie für eine bestimmte Strecke im Norden von München. Mhm. Und diese Machbarkeitsstudien, da gibt es ja wahnsinnig viele. Es gibt ja fast keine Stadt mehr, die nicht drüber nachdenkt. Also Berlin gibt es Machbarkeitsstudien, Paris gibt es Machbarkeitsstudien und so weiter. Also das ist ja schon wirklich ein heißes Thema. Weil, wie gesagt, wir auch oft in Kombination mit Cargo, wobei das hatten wir jetzt für München damals so angedacht, weil wir einfach, wir werden das irgendwann nicht mehr hinbekommen.
Mhm. Das heißt auch in flachen Städten, also wenn wir in München, über München sprechen, ja, oder Berlin, ja, also dass es, da gar, ja, dass es da gar nicht so darum geht, große Höhenunterschiede zu überwinden. Ich habe gesehen, in Toulouse gibt es eine Seilbahn, die gerade 2 Orte verbindet, zwischen denen ein hoher Berg ist. Aber das heißt auch, in flachen Städten ist das ein Thema. Ja, ist das dann billiger zu bauen oder nachhaltiger zu betreiben? Oder was ist dort die Motivation?
Es ist, wie gesagt, es gibt nicht ein Verkehrskonzept, was perfekt ist für eine Stadt und alle anderen kann man vergessen. Sondern es ist immer die Kombination. Und wenn es eine Strecke gibt, die jetzt zum Beispiel im U-Bahn-Netz oder in anderen Netzen nicht wirklich miteinander verbunden ist, wo man sehr komplex und kompliziert fahren muss, dann macht es natürlich Sinn, wenn ich das überirdisch machen kann. Jetzt in München hat man eben drüber nachgedacht, in die Mitte von einer vierspurigen vom äußeren Ring zu gehen. Ja, also das heißt, man sucht natürlich schon...
Das heißt, Raum zu nutzen, der schon... Schon bebaut, einfach nicht nutzbar ist. Mhm.
Nicht jetzt irgendwo Raum zu schaffen für diese Lösung, nein, sondern es ging wirklich darum, Räume zu nutzen, die eh vorhanden sind. Und ich denke, das ist in anderen Städten auch der Fall.
Ja, also dann bin ich gespannt, wie demnächst dann die Ergebnisse aussehen werden, wie sich natürlich auch die Prager dazu äußern werden, wie das angenommen wird, weil es wäre sicherlich etwas, was man aus den Städten rundherum noch nicht kennt. Ich weiß nicht, ob es in Wien so etwas gibt, in Berlin gibt es sowas noch nicht, in München auch nicht. Also es wäre vielleicht etwas, wo die Prager stolz drauf sein könnten, dass sie die Ersten sind, dass sie so etwas haben.
Was Besonderes und was einen auch wirklich mit so einer Stadt verbindet, dass man sagt, Mensch, hast du die, so wie jetzt hier, Funicula,
Genau, hast du das
warst du schon
gesehen?
mal oben?
Ja,
Hast du die schon mal
genau.
genutzt? Ja oder nein? Also das ist wirklich was Besonderes und ich glaube, jetzt hier in Prag kann man eigentlich sehr charmant, ja, das sind eigentlich so die Commuter und Daily Users, für die das System nutzen könnten, End- und Anfangsstation. Und dann gibt es aber auch die Ausflügler, also die einen Ausflug machen, zum Beispiel zum Zoo oder ja, auch an den Wochenenden. Ja.
Gibt es eigentlich in nächster Zeit einen Wettbewerb, bei dem du wieder in der Jury dabei bist oder wo deine Firma teilnimmt, auf den du dich besonders freust?
Also wir sind in einem Wettbewerb drin, aber man darf ja leider über diese ganzen Themen gar nicht
Ja,
reden.
okay.
Das ist ja immer so dieses Problem. Wir sind bei wirklich spannenden Mobilitätskonzepten oder Mobilitätslösungen als Teilnehmende dabei und in der Jury bin ich eigentlich immer wieder. Also es geht, so manchmal hat man so das Gefühl, die eine Jury nimmt die an, gibt der anderen die Hand.
Ja.
Das sind teilweise aber auch Design-Juries, wo es eher Designwettbewerbe sind, also gar nicht jetzt ein Gremium, was einen auswählt, welches dann gebaut oder realisiert wird, wie jetzt bei dieser Jury, sondern das sind dann eher Designwettbewerbe, wie zum Beispiel bei einem EF Award oder bei anderen Awards, bei den Cannes Lions war ich schon dabei, war schon bei vielen dabei, wo es eher darum geht, die besten Designs auszusuchen und diese zu nominieren.
Ja, also ich glaube, falls uns heute jemand hört, der drüber nachdenkt, Design zu studieren oder Product Design, dann ist das die beste Werbung, würde ich sagen, weil es klingt so, dass dieses Fachgebiet einfach unglaublich breit gefächert ist und bunt ist, dass man wirklich von der Seilbahn
Kaffeemaschine,
bis zur
alles macht.
Kaffeemaschine alles macht. Das ist perfekt. Super, super. Dann wünsche ich viel Erfolg bei den ganz neuen Projekten, die dich erwarten und dein Team und viel Spaß in den Jurys. Ich hoffe, dass du da spannende Sachen sehen wirst. Und ich freue mich einfach sehr, dass du Zeit hattest für Perspektive Prag.
Vielen Dank und ich bin gespannt, was es für Stimmen aus Prag gibt, wenn veröffentlicht würde, wie das Ganze jetzt aussieht.
Das war schon alles von der zweiten Folge des Podcasts Perspektive Prag. Christiane Bausback hat uns näher gebracht, was die Arbeit einer Designagentur umfasst und warum wir mit Seilbahnen im öffentlichen Verkehr rechnen sollten. An dieser Stelle will ich noch ergänzen, dass am 3. August die Ergebnisse des Wettbewerbs veröffentlicht wurden. Den ersten Platz hat das Büro William Matthews Associates aus London erreicht. Herzlichen Glückwunsch! Vom Mikrofon verabschiedet sich Jakob Lang mit euch.